Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Happy Little Souls, der Podcast, der dir zeigt, wie du die schönste Vision deiner Familie leben kannst. Ich bin Susanne, ich bin Expertin für bewusstes Familienleben und helfe Müttern dabei, das Leben mit ihren Kindern bewusst zu genießen. Und jetzt hast du gerade gemerkt, habe ich kurz gestottert, weil ich natürlich auch Vätern helfe. Und heute ist ja Vatertag. Und heute geht es deswegen nicht speziell um die Mütter, sondern es geht um euch als Eltern und vor allen Dingen um eure Eltern und die Beziehung, die ihr zueinander habt. Immer wieder stelle ich nämlich in meinen Coachings fest, dass da einiges nicht in Ordnung ist und viel Konfliktpotenzial in die Familien durch die Eltern oder Schwiegereltern kommt. Deswegen habe ich in dieser Folge Sandra und Martin Themel-Wall eingeladen. Sie haben das Buch Enteltert euch geschrieben und wir sprechen darüber, wie euch das gelingen kann. Wie ihr also erkennt, welche Muster und Prägungen ihr von euren Eltern mitbekommen habt und wie die heute in eurer Familie immer noch wirksam sind. Wir sprechen darüber, wie ihr die Beziehung zu euren Eltern neu betrachten könnt, darüber hinauswachsen könnt und was es dafür wirklich braucht. Kleiner Spoiler, natürlich eine gesunde Beziehung zu euch selbst. Sandra und Martin schaffen es, dies an sehr anschaulichen Beispielen deutlich zu machen, auch darauf aufmerksam zu machen, wann es mal genug sein darf und was passiert, wenn die Beziehung zu den Eltern wirklich so kaputt ist, dass nur noch ein Kontaktabbruch möglich scheint. Ich glaube, es ist ein viel zu wenig besprochenes und super wichtiges Thema, wie sehr die Eltern auf uns als Familie Einfluss nehmen, wenn wir selber Eltern werden. Und insofern wünsche ich euch jetzt ganz viele wertvolle Erkenntnisse aus diesem Gespräch mit Sandra und Martin Themel-Wall. So, und heute habe ich wieder ein Interview für euch. Und zwar habe ich Sandra und Martin Themel-Wall eingeladen. Sie sind psychologische Berater mit dem Spezialgebiet Paare und Familien. Und ich bin vor einiger Zeit über ihr Buch bei Amazon gestolpert, Enteltert euch. Und weil ich auch gerade in meinen Coachings immer wieder erlebe, dass die Beziehung zu den Eltern einen sehr, sehr großen Einfluss auf unser Mama-Sein hat, habe ich gedacht, das ist doch ein super Thema und habe die beiden einfach eingeladen und heute sind sie da. Wie schön, Martin und Sandra, alle zweimal wieder. Habe ich eher selten zwei hier gegenüber. Ich freue mich total, dass ihr euch heute die Zeit nehmt und uns ein bisschen darüber erzählt, wie man sich enteltern kann.
Ja, danke für die Einladung.
Danke.
Ja, dann erzähl doch mal noch ein bisschen mehr über euch. Wer seid ihr und was macht ihr eigentlich so ganz genau?
Ja, wir sind Paarcoaches und begleiten eben Menschen in unserer Praxis die meiste Zeit sozusagen in unserer Praxis zu ihren Paarthemen. Und da spielt eben, es gibt ja mehrere Bühnen sozusagen, auf denen sich die Krisen meistens zeigen. Und wir sprechen meistens von vier Feldern. Da ist natürlich die Sexualität ein Thema, da kann oder ist sehr oft die Kindererziehung ein Thema, Geld ist natürlich ein Thema und das vierte oder vielleicht auch das erste ist Eltern und Schwiegereltern.
Mhm.
Und daher sozusagen haben wir gesagt, die Sandra hat ja schon zwei Bücher davor geschrieben über Kindererziehung und da ist sozusagen dieses Thema und dann haben wir gesagt, okay, dieses andere Thema wollen wir auch sozusagen, über das gibt es oft nicht so viel Literatur, es ist auch nicht so sozusagen, Erziehung ist sicher ein heißeres Thema für viele Leute und Sex auch, ist auch ein heißeres Thema für viele Leute, aber wie schlimm es sozusagen in Beziehungen trotzdem reinspielt, hast du eh schon erwähnt. Und das war unser Antrieb sozusagen. Und wir haben auch eigene Eltern.
Ja, nicht überraschenderweise.
Also meine Reise ist sicher, oder der Weg dorthin zur Entelterung ist sicher auch so ein Thema, das auch aus mir oder aus uns entspringt und auch aus dem eigenen Wunsch, möchte ich mal sagen, hier etwas in Ordnung zu bringen und etwas gut zu machen, aber nicht gut im Sinne des Bravseins, sondern im Sinne, hey, so passt es mir nicht. Und wenn wir Eltern, also selbst Eltern werden, und das wirst du aus deiner Arbeit kennen, dann verändert sich ja wahnsinnig viel, und wir möchten dann eigentlich unseren Kindern etwas geben und kommen dann drauf, wir haben das irgendwie auch nicht bekommen. Also, und es poppt eigentlich die ganze eigene Biografie nochmal auf in dem Kontakt zu unserem eigenen Kind. Und das andere, was aufpoppt, ist, das hat mal wer gesagt, bevor man Kinder bekommt, hat man so eine Hand, mit der man den Partner halten kann, und mit der anderen kann man die Eltern so ein bisschen draußen halten. Aber wenn man dann ein Kind in der Hand hat, dann hat man vielleicht noch hier eine Hand frei mit einem Kind. Aber dann kommen einfach die Großeltern, wie bei, mir gefällt das Bild vom Autoscooter so gut. Zuerst ist man nur zu zweit, und dann ist man zu dritt, und dann kommen die vier Großeltern dazu. Wenn man Patchwork hat, also wir sind ja eine bunte Patchwork-Familie, wo ich mir oft denke, wie viele Großeltern werden mal unsere Enkelkinder haben? Und dann füllt sich dieses Feld, und dann sind einfach Zusammenstöße unumgänglich. Und damit umzugehen und da einen friedvollen Weg zu finden, das war unsere Anliegen und unsere Antriebskraft. Und ja, wir haben auch selber Kinder, muss man auch dazu sagen. Und unsere Kinder sind zumindest am Papier schon alle erwachsen. Also die sind zwischen 19 und 28 Jahre alt.
Okay, wie
Und
viel sind's?
insgesamt fünf.
Fünf, wow, okay.
Also drei habe ich mitgebracht, zwei der Martin. Und wir möchten ihnen natürlich da auch, also was wir zumindest erkennen können, ihnen einen Raum geben, dass sie sich von uns enteltern, wenn sie hier auch noch in Verstrickungen sind, und ja, da auch eine Bewusstheit dafür zu haben, was wir da, ja, und unsere Anteile da auch anzuschauen, damit es gut weitergeht.
Schön. Lass uns mal vielleicht so vorne anfangen. So, ne, bevor man irgendwie selber zu Eltern wird, ist man ja erstmal Kind und hat Eltern. Wie seht ihr diese Situation? Welchen Einfluss haben Eltern generell auf die Entwicklung ihrer Kinder?
Den größten.
Ja, sie haben einen sehr großen Einfluss und natürlich bringt man immer seine eigene Geschichte mit. Aber was immer wichtig auch zu sehen ist, jedes Kind ist sozusagen, kann mit dieser Geschichte umgehen. Also man muss dieses Kind jetzt so nicht von den Geschichten der Eltern und Großeltern fernhalten. Das gibt ja auch so diese Idee, wir dürfen das unseren Kindern nicht zumuten oder so irgendwas. Nein, jeder ist sozusagen, kann sein Schicksal und die Eltern und die Großeltern sind ja nicht ausgesucht und nicht gewählt, sondern sind ja mehr oder weniger ein Schicksal. Und jeder kann das tragen, dieses Schicksal. Und wir müssen, also ja, wir müssen niemanden sozusagen davor schützen, aber wir sollten einen guten Umgang damit finden. Und wenn wir sozusagen selber, die wir ja auch eben Kinder sind, unsere Kindheit zu Ende bringen und erwachsen werden, das ist ja so eigentlich die Idee, weil sehr oft, wenn wir nach Hause gehen, sozusagen, als erwachsene Kinder werden wir wieder selber zu Kindern. Und plötzlich haben eigentlich unsere Kinder keine Eltern mehr. Es sind lauter Kinder im Raum.
Ja, okay, spannend, ja.
Ja, also Kinder, wenn die auf die Welt kommen, dann sind das eigentlich so perfekte Wesen. Ja? Und die sind schon sehr klug, und die haben schon einen totalen Lebensdrang, aber auch natürlich einen Überlebensdrang. Und die wissen sehr genau, was in diesem System gebraucht wird. Und viele Eltern sind selber noch nicht so wirklich satt. Und oft gibt es die Botschaft schon an kleine Kinder: regulier du mich. Also sei so, wie ich dich haben will. Und da machen Kinder einfach aus, ich weiß es nicht, ob es Liebe ist oder ob es Überlebenswillen ist, vielleicht ist es auch Selbstliebe, dann erfüllen Kinder auch diese Wünsche. Und dann beginnt sozusagen diese Verstrickung oder der Verlust des eigenen Selbst, so möchte ich es nennen, ja, weil wir dann einfach brave Mädchen und brave Jungs werden, die unseren Eltern, also der Martin und ich sind die Braven gewesen. Wir sind beides Einzelkinder. Und ich glaube zutiefst, dass wenn wir noch Geschwister gehabt hätten, dass die dann den Platz des oder der Schlimmen eingenommen hätten, weil weil das System, das Leben drängt immer nach Authentizität und möchte es immer aufbrechen, unsere Anpassungsmuster. Aber die nehmen wir natürlich dann mit in unser Erwachsenenalter und glauben tatsächlich, so geht Liebe, so geht Familie, so geht Beziehung. Und dann machen wir es entweder gleich oder sagen dann, so sicher nicht. Aber dann ist es einfach auch nur das Gegenteil von dem, was unsere Eltern von uns erwartet haben. Und die Aufgabe ist eben eigentlich oft im Parallel aufwachsen mit unseren Kindern herauszufinden, ja, wer bin denn ich? Was will ich denn? Wie möchte ich denn Weihnachten feiern? Was will ich denn anziehen? Wie möchte ich meine Haare tragen? Zu welchem Glauben möchte ich gehören? Also, wie möchte ich mich ernähren?
Ja, das ist ja genau mein Anliegen auch. Deswegen grinse ich hier gerade so, weil genau darum geht es, die Mütter wieder selbstbewusst zu machen, nämlich ihrer selbstbewusst. Wer bin ich eigentlich außerhalb von, ne, den Eltern auf der einen Seite und den Kindern auf der anderen Seite? Finde ich jetzt ganz spannend, das aus dieser Situation mal raus zu beleuchten. Du, also, wenn ich es richtig verstehe, was ihr gerade gesagt habt, ist, wir sind Eltern, aber wir bringen natürlich die Geschichte unserer Eltern mit ein in das Elternsein und unsere Kinder spüren intuitiv, da sind vielleicht Lücken, die müssen irgendwie geschlossen werden und ich übernehme die Rolle jetzt. Oder wie kann ich das vielleicht noch, könnt ihr es noch konkreter schildern?
Na, es gibt ja ganz unterschiedliche, wenn man von Lücken spricht. Ja, also das eine ist vielleicht, wenn du, also ich gebe ja trotzdem die Botschaft, ja, ich möchte haben, dass du gut in der Schule bist, zum Beispiel. Sonst kriege ich jetzt als Mutter einen Stress oder als Vater. Und gibt diese Emotionen weiter, ja. Und diese Emotionen, diese Gedanken sind ja dann ganz groß, ja, keine Ahnung. Wenn mein Kind jetzt nicht performt, dann wird es vielleicht auf der Straße landen oder so irgendwas. Es ist ja dann sehr, gehen manchmal sehr weit. Man gesteht sich das manchmal gar nicht ein, aber ja, das ist die eine Seite. Die andere Seite kann aber auch eine Lücke sein, dass das Kind, dass sich die Eltern gar nicht um das Kind kümmern. Also ich habe auch Klienten, wo die sagen, ja, ich bin total autonom aufgewachsen. Und wenn man dann so im Gespräch draufkommt, ja, die sind total autonom aufgewachsen, aber da war niemand einfach. Ich meine, Väter sind eh so sehr oft nicht anwesend, aber inzwischen sind Mütter auch nicht mehr anwesend. Die haben dann nur mehr Karriere oder sonst irgendwas. Das wird dann auch weitergegeben und ich habe auch so dann, ja, manche revoltieren dann und fangen dann an, keine Ahnung, jetzt egal, Drogen zu nehmen oder irgendwelche Sachen, damit irgendwann einmal die Polizei wenigstens aufmerksam wird, damit irgendwas in dem System bewegt wird. Also die Lücken werden ja unterschiedlich gefüllt.
Ja, du hast was Wichtiges angesprochen. Also ich glaube, dass wir vor der großen Herausforderung stehen, hier also die Dinge in Balance zu bringen. Also wenn du Frauen und Karriere angesprochen hast, also wie tun wir denn in einer Familie? Wie organisieren wir uns als Paar, dass wir das, was aus uns herausleben möchte, dass das alles einen Platz haben kann? Und da braucht es einfach dann, also so sind ja viele von uns nicht sozialisiert, dass man sich zusammensetzt und sagt, hey, wie gestalten wir das? Und das ist die große Einladung und nicht ein Copy-Paste zu machen. Also zu sagen, okay, wie passt es für uns? Passt für uns, dass du, also wenn ich muss unbedingt arbeiten gehen oder ich habe da so ein Projekt und passt das für dich, dass du 2 Jahre lang Teilzeit arbeitest? Und da kommt natürlich kommt dann bei Männern wie bei Frauen dann die Frage, na, wer bin ich denn, wenn ich nur als Mann 20 Stunden arbeite? Um Gott, ja. 37 Generationen haben die Männer das Geld nach Hause gebracht und ich bin jetzt, gehe auf 20 Stunden, also verliere ich dann meine Männlichkeit? Also das sind ja alles Fragen, die da hochkommen und die an uns arbeiten. Und unsere Einladung ist, lasst diese Fragen und diese Themen an euch arbeiten, mit einer großen Neugierde, mit einem Forschungsdrang und zu sagen, okay, wow, aha, ich bin nur dann ein ganzer Mann, wenn ich das Geld nach Hause bringe. Ja.
Ja,
Ist
aber
das eigentlich,
Frauen,
genau, ne? Ja.
ja,
Das sind
aber
also, da
Frauen.
habe ich auch schon einzelne Podcast-Folgen dazu gemacht, das sind, ne, diese generationenübergreifenden Themen, ne, dass es sich teilweise ja durch die ganzen Ahnenlinien durchzieht. Vielleicht beleuchten wir das mal so ein bisschen, was passiert. Also wir sind Eltern, haben Kinder, dann werden wir irgendwie älter, die Kinder werden älter und irgendwann kriegen die Kinder Kinder, genau, so.
Ja,
Ne?
dann
Also, und
Großeltern.
wir werden Großeltern. Was passiert denn in diesem Moment in der Eltern-Kind-Rolle, wenn Enkelkinder in die Welt kommen? War das richtig formuliert? Ich glaube, ihr habt es verstanden. Verschiebt sich da irgendwie so in dem Moment schon was und wenn was?
Ja, es wäre gut, also noch einmal so ein Schub an Erwachsenwerden käme. Das wäre eigentlich sozusagen das Wichtige, dass dann sozusagen, ja, und das passiert manchmal halt nicht, sagen wir es mal so. Das ist auch ein Problem. Dann zum Beispiel Mütter, Frauen beschweren sich ja dann oft, dass ihre Männer noch einmal ihr drittes Kind sind oder das zweite Kind. Also da sieht man, da wird das dann auch thematisiert, dass dieser Schub sozusagen nicht passiert ist.
Ja, was sich bis dahin gut ausgegangen ist in der Paarbeziehung, also dass ich, wenn ich jetzt schon so eine People-Pleaserin bin, also dass ich jetzt meinen Partner habe, ich jetzt hab gut pleasen können bis zur Geburt des ersten Kindes. Und jetzt habe ich aber ein Kind, das mich wirklich braucht, also das tatsächlich abhängig ist von mir. Oder vielleicht habe ich auch meine Eltern gepleased. Ja, also jetzt habe ich, please ich meine Eltern, meinen Partner und jetzt kommt wirklich jemand dazu, der mich 24 Stunden braucht oder und dann kippt's. Das geht sich nicht mehr aus. Also dann werde ich als Mutter auf irgendjemanden zornig. Und eher tendenziell werde ich auf den Partner zornig und sage, du bist mein drittes Kind oder zweites. Aber die Eltern schone ich sehr, sehr lang. Das ist so die Beobachtung. Also, dass ich sozusagen, die stütze ich und stütze ich und stütze ich und fahre immer noch Weihnachten hin. Und wir haben im Buch, gleich am Anfang erzählen wir von Astrid. Und Astrid kommt aus einer gutbürgerlichen Familie in einem kleinen Dorf und ihre Mutter hat ein Damenmodengeschäft und der Vater ist Bürgermeister und sie hat auch zwei Brüder, aber Astrid war das, also war Mutters Aushängeschild und war natürlich auch dann so immer gut gekleidet, nicht? Also hat ein Vorzeigekind und mit Faltenröckchen und Ballerinas und Astrid wird dann in der zweiten Autonomiephase, also in der Pubertät, merkt sie, sie möchte das nicht mehr, dass sie will, sie ist das nicht, Ballerina und Faltenröckchen, ne, und der geflochtene Zopf. Und was sie dann macht, ist, dass sie heimlich einkaufen geht und in ihrem Rucksack, in dem Schulrucksack dann ihre Schminksachen und ihre Kleidung hat und am Schulweg im Zug zieht sie sich um und verwandelt sich von der braven Astrid in eine junge Frau mit Doc Martens und schwarzer Hose und schwarzem Lidstrich und in den Punk. Lebt dann sozusagen außerhalb ihres Familiensystems sich selbst und ist dann Astrid und fährt dann zurück am Abend und schminkt sich im Zug wieder ab, zieht sich um und ist dann das junge Mädchen, das ihre Eltern haben wollen. Und jetzt ist die Frage, ob es Astrid, wenn sie dann selbst Mutter wird und selbst ein kleines Mädchen hat, ja, ob sie dann, wenn sie zu ihren Eltern fährt und also zu den Großeltern, da hat sie ein Dilemma. Weil bleibt sie jetzt die Mama, die ihre Tochter kennt, also die ja, punkige und lässige und die Astrid in unserem Buch, die ist überhaupt die Allerärgste, weil die hat dann, also erfüllt über die Erwartungen der Eltern dann schon überhaupt nicht mehr, die hat dann auch noch eine Freundin. Ja, also sprengt sämtliche Vorstellungen der Eltern in die Luft. Und hat sie den Mut, so wie sie ist, mit ihren Vorlieben, ja, so zu ihren Eltern zu fahren und ihre Tochter, die schaut ihr genau zu. Und das ist für unsere Kinder so irritierend, wenn die sehen, okay, zu Hause ist die Mama so und sehr bei sich und dann fahren wir zu den Großeltern und dann passiert eine Transformation und wir verlieren eigentlich die Mama. Und es wird dann, ich weiß nicht wer, aber diese Verwandlung, diese Zurückverwandlung in eigentlich einen sehr unauthentischen, angepassten Menschen, das ist das, was die Kinder so irritiert.
Und das ist jetzt natürlich ein sehr plastisches Beispiel, aber das passiert in viel feineren Nuancen, wahrscheinlich
Genau.
mehr oder weniger jedes Mal. Ich habe das vorhin schon mal gesagt, wenn man nach Hause fährt, dann, ne, rutscht man automatisch wieder so in diese Kindrolle rein. Was sind denn
Genau.
so typische, wenn ihr da jetzt auch mit Klientinnen und Klienten arbeitet, so typische Dramen, die ihr kennenlernt zwischen erwachsene Menschen und ihren Eltern in Bezug auf das Thema, ne, ich bin ja jetzt selber Mutter oder Vater.
Die typischen, naja, gut, die großen Dramen sind natürlich die, dass jetzt sehr viele Leute halt in der Erziehung und in der Ernährung sehr anders sind als ihre Eltern. Und die Eltern halt sehr oft sagen, ja, aber du bist doch auch groß geworden. Also das ist sozusagen ihr Argument. Oder aus dir ist doch auch was geworden. Also was ich, sie wollen einfach sozusagen nicht einsehen, und das ist natürlich für alle Menschen schwierig, einzusehen, dass man Fehler gemacht hat. Und wir machen, eigentlich machen wir ja alle Fehler. Auch ich habe Fehler gemacht, die Sandra hat Fehler gemacht. Aber es ist schwer, sich vor den eigenen Kindern hinzustellen und zuzugeben, dass man Fehler macht, gemacht hat. Und dass man heute es vielleicht besser wissen würde oder besser wissen könnte. Und das ist ja sozusagen immer diese Konfrontation. Ja? Also diese, sobald wir, ich meine, es ist ja, ich, bei vielen Dingen so, ja, sagen wir mal so, wenn man jetzt aufhört zu rauchen, sagen wir, dann wird man möglicherweise merken, dass die Freunde, die rauchen, Druck auf einen ausüben, weil wenn man plötzlich nicht raucht, dann ist ja dieses Gefühl, ich mache einen Blödsinn, wenn ich rauche, steigt ja dann in mir hoch.
Ich finde es total spannend jetzt, weil ich würde, ich nehme das Beispiel mit kein Alkohol trinken. Wir trinken keinen Alkohol und das ist total irritierend für Menschen. Also da, wir merken dann einfach, wie der soziale Druck steigt und wie Menschen einfach mit ihrem eigenen Alkoholthema konfrontiert werden. Ja. Und beim Rauchen ist es eh schon so, das ist, da kann man schon, das, man darf schon nicht rauchen, aber nichts trinken ist komisch, das irritiert. Und unsere, also wenn es uns gelingt, mit auf unsere eigenen Kindern einfach mit Offenheit und mit Neugierde zuzugehen und nicht mit dieser Angst oder mit diesem Schuldgefühl, ich habe was falsch gemacht. Und das ist das, was der Martin gesagt hat. Also es geht ja nicht um Elternblaming oder Elternbashing oder irgendetwas in dieser Form, sondern und es geht eigentlich auch um gar keine Erwartung von den Eltern, sondern es geht wirklich die einzige Arbeit an die jetzt Erwachsenen zu sagen, mute ich mich zu? Traue ich mich authentisch und integer zu bleiben im Angesicht meiner Eltern und im Angesicht der Tatsache, dass die mir den Daumen runtergeben und mich nicht mögen und mich ablehnen? Und das ist für ein kleines Kind todesbedrohlich. Aber für die erwachsene Frau nicht. Ich kann als erwachsene Frau einen Daumen runter oder ein Unfollow oder ich komme nicht mehr, kann ich halten. Das überlebe ich. Aber als Kind nicht. Und da immer wieder in die Unterscheidung zu kommen. Das kann ich. Muss ich nicht. Meine Eltern sie müssen mich nicht mal lieben.
Okay, also
Braucht es nicht mehr.
ja, das heißt also, diese typischen oder ne, Dramen, die sich abspielen, sind in der Regel, dass wir irgendwie was anderes machen, als die mit uns gemacht haben, weil sie, wie du gerade gesagt hast, es vielleicht nicht besser wussten, weil das damals gang und gäbe war, weil das, ne, die einschlägigen Ratgeber das irgendwie so hergegeben haben oder sie intuitiv ist oder es auch nicht anders machen konnten, ne, weil sie einfach von der Veranlagung. Und sehen jetzt, wir machen es anders, fühlen sich dadurch selber schuldig dann
Ja,
vielleicht oder auch
Scham,
irgendwie
vielleicht Scham
provoziert
da, ja.
sogar irgendwie so
Provoziert, ja.
und dann geht's so, nimmt das Drama seinen Lauf, kann man das
Ja, dann sehen wir, wie die mit ihren Emotionen, wie mit Scham und Schuld und Angst und Fehlern umgehen. Ja. Und da wären sie eingeladen, einen Umgang zu lernen, aber das lasse ich jetzt auch bei ihnen. Und dass sie agieren es einfach meistens aus. Und damit müssen dann die Erwachsenen umgehen, mit dem Ausagieren der Emotionen der Welt dann.
Und wenn man das dann sozusagen schafft, dann ist wirklich ein großer Schritt. Ich habe jetzt einen Klienten zum Beispiel gehabt, der hat erzählt, er ist mit seinem kleinen Sohn dorthin gefahren und sein Vater ist, wenn ganz was anderes, vollkommen ausgetickt. Und er hat gesehen, wie der kleine Sohn erschrocken war. Und wie sehr ihn das geschockt hat. Für ihn war ja das immer normal, dass sein Vater austickt. Aber jetzt hat er das erste Mal gesehen, dass das eigentlich nicht normal ist. Und dass das eigentlich erschreckend ist. Und natürlich, dann kann man irgendwie dem nachspüren, wie war denn das für mich selber, wie ich klein war. Wenn ich meinen kleinen Sohn sehe, wie war das für mich, in so einer Stimmung aufgewachsen zu sein? Was macht das mit mir? Was macht das wenn ich meinen Sohn anschaue? Was macht das mit ihm? Was hat das mit mir gemacht? Dann kann schon viel sozusagen in Bewegung kommen in einem drinnen. Einfach nur so, es geht jetzt gar nicht, sondern nur, okay, da wieder eine Klarheit und eine Geschichte, wie bin ich zu dem geworden, das ist ja auch etwas Wichtiges. Die Antwort, wie bin ich zu dem geworden, der ich heute bin? Was hat mich geprägt? Was ist sozusagen, viele sagen ja, meine Kindheit war ja eh alles wunderbar. Aber es gibt einen sehr bekannten Therapeuten und der hat einmal gesagt, diese Geschichte ist wahr, aber nicht vollständig.
Ja,
Also,
das heißt, es fällt ja auch. Also ich finde gerade diesen Aspekt, dass du sagst, da ist dann jemand, der merkt erst dadurch, dass das Kind auf den Opa reagiert, so, oh, das ist vielleicht irgendwie seltsam. Das heißt, solche Besuche mit der eigenen Familie bei den Eltern lösen auch bei, ne, also ich rede jetzt von uns immer in dieser Zwischengeneration quasi, lösen auch bei uns irgendwie vielleicht Themen aus, derer wir uns bisher gar nicht bewusst waren, was dann wiederum zu weiteren Themen führt.
Und dann müssen wir aber wieder umgehen mit unseren Emotionen. Nicht dann ins Drama einsteigen, weil wenn wir jetzt einsteigen ins Drama, dann feuern wir das nur weiter. Wenn wir jetzt diesen Vater anschreien und sagen, jetzt halt, jetzt sei endlich ruhig und
Mach das nicht mehr,
ja,
machen wir das Gleiche.
machen wir nur das Gleiche. Ja.
Wie können wir denn sozusagen auf einer bewussten Ebene, was sind denn so Signale, wo wir feststellen können, boah, meine Beziehung zu meinen Eltern, die ich mir bisher vielleicht immer irgendwie, ne, wie du gerade gesagt hast, so schön geredet habe, das sind so ein paar Themen, die müssten eigentlich angeschaut werden. Woran merke ich das denn? Also du hast gerade ein Beispiel gesagt, aber gibt es da noch andere Hinweise, wo man sagt, so, boah, da müsstest du vielleicht doch mal hinschauen?
Manchmal sagt es der Partner oder die
Ah,
Partnerin,
ja.
ja, sagt, wo die das dann anstoßen und dann also so,
Da muss man halt auch offen sein dafür.
ja.
Also manche versuchen dann, da muss man als Partner auch einen sehr gut, auch sehr emotional, sehr, manche beziehen dann das auf sich und haben dann das Gefühl, ja, also sagen wir mal, die Sandra und ihre Mutter, ja, oder ihr Vater, nehmen wir ihren Vater. Und wenn ich dann in Konkurrenz mit ihren Vater gehen würde, zum Beispiel, weil die Sandra dauernd ein Thema mit ihrem Vater hat und ich dann irgendwie versuche, da hineinzugrätschen oder so irgendwas, das macht es dann nicht besser. Aber es anzusprechen und zu sagen, du, das fällt mir auf oder so, man muss dann immer die richtigen Worte finden, das ist gar nicht so einfach, aber es ist eine Möglichkeit.
Ja, was auch oft vorkommt, ist ja, dass, denke jetzt so wenn man den Elternbesuch macht und man fährt dann allein hin, vielleicht nimmt man die Kinder mit und dann kommt man nach Hause zurück zum Partner, dass man dann ungefähr, also eigentlich braucht man dann wieder 2 Tage Urlaub und muss sich erholen, weil man sich so zusammengerissen hat und sich wieder in die Ballerinas ge gezwängt hat, ja. Die Kinder bekommen das auch mit. Und das, irgendwann wird es dann oft, was wir hier erleben, auch dem Partner zu blöd, ja, dass er hier eigentlich immer dann diese Energie abbekommt und die Frau nicht erholt nach Hause kommt von Wochenende bei den Eltern, sondern einfach total erschöpft. Und er das dann einfach auch diese Erschöpfung und diese Energie und das Drama auch noch mit abbekommt. Also, und woran wir es noch merken, ist, wir merken es, wenn wir beginnen, an uns zu arbeiten und insbesondere junge Eltern sind da sehr motiviert, weil sie es ja für ihre Kinder auch besser machen wollen. Wir spüren es. Wir spüren das total, also in unserem Körper, wenn wir was machen, was nicht stimmig ist und wenn wir über unsere eigenen Grenzen gehen. Wir tun es nur trotzdem, weil das ist normal. Aber wenn wir hier wieder auf, also auf diese Ding, 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 Ding unsere eigenen Grenzen hören würden und innehalten würden und uns überlegen würden, was ist für mich wirklich richtig und stimmig? Also es ist alles also in den meisten von uns noch gut intakt.
Das heißt, wir kriegen von unseren Eltern halt irgendwelche Prägungen und Muster mit, ne, die wir weiterleben, auch wenn wir eigentlich uns im Kontext unserer eigenen Familie entschieden haben, ne, so wie Astrid, irgendwie lieber Punk zu sein als Ballerina so. Und das führt halt dazu, dass wir mit uns selber nicht mehr authentisch sind und dann bei den Eltern eben nicht die Grenzen ziehen und auch nicht uns selbst so zeigen. Jetzt gibt es ja auch umgekehrt die Situation, dass die Eltern, das kriege ich in meinen Coachings immer wieder mit, ich selbst bin davon Gott sei Dank verschont geblieben, dass die sich einmischen in die Partnerschaft, in die Erziehung der Kinder. Das finde ich ist auch so ein ganz typisches Szenario. Wie kommt denn das? Also du hast es vorhin, glaube ich, schon so ein bisschen angedeutet, Martin. Aber und vor allen Dingen, vielleicht gehen wir jetzt auch mal so in die Richtung, wie gehen wir denn dann damit um?
Ja, ich meine, wir sprechen, die Sandra ist ja ein großer, also sie ist die große Verfechterin des Kreises, ja. Und sie hat ihn hier auch tätowiert.
Ja,
Ja.
den Kreis.
Ja,
Ich muss das erklären.
und es gibt, wir müssen einfach anfangen zu spüren, wo sind die Grenzen. Und die erste Grenze ist einmal unsere Grenze rund um uns. Aber die zweite Grenze ist schon der Paarraum. Das ist die Grenze, und man kann sich das ja auch versinnbildlichen. Es ist das Schlafzimmer oder das Ehebett oder so irgendwas. Und die Kinder dürfen eine Zeit lang rein, wenn sie ganz klein sind. Aber sonst hat da eigentlich niemand was zu suchen und irgendwann können die Kinder auch wieder raus. Und da haben auch sozusagen die Eltern nichts zu suchen drinnen in diesem Paarraum. Und wenn wir dann nicht sozusagen fähig sind, diese Grenzen zu verteidigen, und die nächste Grenze ist ja die Familiengrenze sozusagen, die um unsere Kinder sozusagen und uns gezogen werden muss, und da auch die ältere Generation draußen ist, ja, und wir müssen diese Grenzen anfangen zu definieren als Paar. Wir müssen herausfinden, was ist unsere Paargrenze? Was wollen wir, was erzählen wir auch über unsere Sexualität, unseren Freundinnen, unseren Freunden? Gehen wir in Swingerclubs? Ist unsere Sex oder haben wir offene Beziehungen? Oder wie sind denn unsere Grenzen von diesem sozusagen, von diesem Paarraum? Wie definieren wir die? Ja? Das sind ja heute, werden ja die nicht mehr von gegeben. Aber niemand spricht darüber. Sehr wenig Menschen sprechen wirklich und sagen, diese Grenzen, und die verteidigen wir.
Ja, ich finde es interessant, dass du verteidigen sagst, weil das wäre ja schon eine Reaktion auf einen Angriff. Ja? Und
Ja.
wenn ein Angriff kommt und wir uns
Ja.
verteidigen, haben wir Krieg. Und das klingt jetzt sehr pazifistisch oder sehr Gandhi-esk, was ich da sage, aber ich möchte einfach mal, ich glaube zutiefst daran, dass wenn wir mal unseren eigenen Kreis spüren und da angekommen sind bei uns selbst, und in der Beziehung und uns erlauben und erforschen, wer bin ich, und das mit viel Zuwendung und Mitgefühl machen, dass es dann kein Kampf ist. Ich habe letztens einen Satz gehört, gut genug beginnt mit einem Genug. Das habe ich sehr eindrücklich empfunden. Ja? Das ist dann einfach eine Haltung, die ich annehme. Ich kann auch ein sehr freundliches Nein sagen, ohne mit jemandem in den Krieg zu gehen. Und ich sitze jetzt hier und sage das so lässig. Ich kann nur allen sagen, die zuhören, das war ein Weg. Ich war so wütend, ich war so verletzt, ich war so tobend, ja. Und also ich hätte und so sehnsüchtig, endlich irgendwie, weil irgendwie die richtigen Sätze zu hören und hier in einen inneren Frieden zu kommen, das war einfach meine Mission für mich, für meine Kinder, für meine Beziehung. Weil ich habe immer in mir gespürt, es muss einen anderen Weg geben. Und der Weg ist dorthin, dass ich mich mag. Als Punk, als Ballerina, als was auch immer. Also die ja auch eine Flexibilität entwickeln und dass die, vielleicht kann Astrid auch mal wieder in Ballerinas schlüpfen und sie einfach nur mal ausprobieren. Das ist so nicht, ich habe keine Ballerinas mehr an. Ja? Also dann mache ich das alles ganz hart und da kann nichts fließen. Und das ist ein Prozess. Also wir werden gute Eltern, indem wir Eltern sind. Niemand David Schnarr hat mal gesagt, nobody's ready for marriage, marriage makes you ready for marriage. Also das ist ein Prozess. Und da sich auch ein bisschen zu entspannen und zu sagen, okay, ich mache meine Arbeit, immer wieder poppt was hoch, das schaue ich mir dann an. Gott sei Dank leben wir in einer Zeit, in der Coaching, Therapie, Selbsterfahrung kein Tabu mehr ist, ja, und keine Stigmatisierung. Und insofern bin ich da sehr hoffnungsfroh.
Okay, das heißt, also jetzt habe ich auch ein bisschen bis voran verloren. Wenn
Du hast
wir,
gefragt, ja. Du hast
genau,
gefragt, wenn wer reinkommt, wenn wer reindrängt, ja,
ja,
genau.
genau,
Und die
wenn
sagen,
jemand, genau,
ja,
wenn, genau, das war die Ausgangssituation. Die Eltern mischen sich in
genau.
die, also das ist gerade, weil ich tatsächlich so einen Fall auch im Coaching habe, eine junge Frau und ihr Vater, eigentlich gutes Verhältnis, aber sie hat sich halt für eine Form der Erziehung entschieden, die er tatsächlich gefährlich findet, nämlich ne, so dieses Bedürfnisorientierte. Sie geht da sehr intensiv auf die Kinder ein. Ganz typisches Szenario heute, glaube ich. Und der ne, Vater sagt: Oh Gott, wenn du so weitermachst, dann wird dir das Kind irgendwann auf der Nase rumtanzen. So. Und eigentlich ne, hat sie ein gutes Verhältnis zu ihm, aber das ist halt jedes Mal wieder Thema, wenn die irgendwie zusammen sind. Der wohnt auch noch in der Nähe, also sie sehen sich relativ häufig. Das finde ich ist so ein ganz typisches Szenario, ne? Und sei es nun, wie du vor ganz am Anfang gesagt hast, Ernährung oder was auch immer, so Eltern mischen sich irgendwie ein und sagen, was machst du denn da? Ne? Wie können wir das denn auflösen? Und das finde ich gerade ganz schön, dass du das gesagt hast, Sandra, ohne in den Krieg zu ziehen und den, ne, Kontakt abzubrechen, weil in meiner Welt nehmen wir dann den Groll ja nur mit. So, also er wird ja nicht aufgelöst, nicht transformiert, sondern er, ne, ist irgendwo immer noch als Schleichstrom irgendwo vorhanden und zieht unsere Energie und ne, bei den Eltern und bei den Kindern letztendlich, die kriegen das ja auch mit, wieso ne, sehen wir jetzt Opa nicht mehr, finde ich keine gute Lösung. Das heißt, was wäre denn da der Weg dieser Entelterung, einerseits freundlich eine Grenze zu ziehen und andererseits wirklich so bei uns zu bleiben und eben nicht das durch, boah, ich muss jetzt mal irgendwie da kräftig Bescheid sagen oder so. Was
Ja.
sind da so eure Tipps dafür?
Ich meine, die Sandra hat diese Haltung, genug ist ja sozusagen eh diese, es ist genug. Also
Genau. Also
es
vielleicht nochmal zur Erklärung für die, die es nur hören, dieses Genug war gerade mit so einem Handzeichen, dieses bis hierhin und nicht weiter übersetzt sozusagen. Genau.
Genau, diese Grenzen eben zu spüren, zu definieren, herauszufinden und dann auch das zu kommunizieren, aber vielleicht eben nicht in einer kämpferischen Art. Und es geht sehr viel bei uns um sozusagen seine eigenen Emotionen bei sich selbst zu behalten und nicht den anderen verantwortlich für seine Emotionen zu machen. Also sprich, umso besser wir uns emotional managen können, jetzt auch, wenn wir jetzt diesen Vater nehmen, ja, dann muss ich ja nicht mit dem in Streit oder in Kampf gehen oder sonst irgendwas, sondern kann selber ruhig bleiben und kann aber trotzdem sagen, es ist genug.
In unserem Buch schreiben wir dann über Mentaloge, und Mentaloge sind Dialoge, die im mentalen Universum geschrieben werden. Und das sehen wir einfach als gute Vorbereitung auf solche Gespräche. Und zwar kannst du ja dann eben am Papier mal ausprobieren, okay, was möchte ich dem Vater denn sagen? Ja? Und vielleicht möchte ich ihm mal so richtig die Meinung sagen, dann schreib es mal auf. Und dann schau mal, wie dein Vater, den du da im Kopf hast, darauf reagiert und wie du dann darauf reagierst. Und dann kannst du dich fragen, will ich so sein? Will ich dieses Gespräch? Und dann jetzt erlebe ich dann viele Menschen, die sagen, ja, ich habe jetzt ein Recht darauf, trotzig und wütend zu sein. Okay, wenn du so sein willst, okay. Nur wenn dann so diese Welle der Emotion vorbei ist und ich wieder Kontakt zu mir selbst habe, dann möchte ich mir auf meine Wertefahne nicht draufschreiben, wütend. Kommen Sie in meine Wertschätzungszone, dort finden Sie eine wütende Coach. Ja? Also nein, ich möchte freundlich sein, zugewandt. Also da lade ich alle ein, die zuhören, sich zu überlegen, wie will ich sein? Und das gibt Orientierung, niemand anderer sonst. ist immer nur aus dir selbst heraus. Und dann kannst du dir überlegen, okay, wie grenzt man sich liebevoll ab? Es ist ein Widerspruch im Kopf. Es geht gar nicht. Also ich bin ja sozialisiert, ein Nein zu sagen, und da muss man die Augenbrauen zusammenziehen und streng schauen und doch Zeigefinger erheben. Sonst anders kann man nicht Nein sagen. Mhm. Aber zu experimentieren, zu sagen, nein, ich mache das nicht. Ja? Einfach da reinzuspüren in dieser Arbeit und sich mal mit sich selbst an sich selbst abarbeiten. Und das kann man, wenn man je nachdem auch dann mit dem Partner besprechen, zum Beispiel diese Dialoge habe ich auch in der Praxis, wo dann sich ein Paar gemeinsam auf so ein Gespräch vorbereitet. Und wenn man die eigenen Fehler, sage ich unter Anführungszeichen, die sieht man nicht. Und da kann man, oder auch in Begleitung, und dann kann man so ein Stück eben hinarbeiten und nachspüren. Braucht man das? Ja.
Also es gibt nicht die eine Lösung, sondern letztendlich, und ne, das ist genau das, was ich jetzt auch in dem Coaching machen würde, ne, sie dahin zu begleiten, was willst du denn eigentlich wirklich? Wie willst du es denn haben? Ne, und wie kommst du dahin? Und wirklich aus diesem auch, welche Emotionen willst du in Zukunft in dieser Beziehung zu deinem Vater jetzt in dem Fall dann irgendwie noch weiterleben? Also auch das ist so bei euch auch der Ansatz, zu sagen, ne, wie willst du es haben? So.
Ja, manchmal braucht es auch so einen Kontaktabbruch als Pause und Zeit zum Sortieren. Das ist das eine, das ich sagen möchte. Und zwei Sachen möchte ich dann noch sagen. Das eine, der Vater, der das sagt, ja, also den du vorher beschrieben hast, der ist ja nicht im grünen Bereich emotional. Der ist ja unter Stress und der hat Angst. Und wenn wir jetzt beginnen, dem was zu erklären, der wird das nicht hören. Also die erste Frage ist mal, gelingt hier überhaupt ein Gespräch? Was ist nämlich tatsächlich zu tun, bevor wir überhaupt zum Inhalt gehen können? Und wenn ich dem jetzt das lang und breit erkläre, der hört mich nicht. Menschen, die im Stress sind und in der Angst, die hören nicht.
Also wo kommt denn diese Angst her, eurer Erfahrung nach? Weil, also ich finde auch, dass ein Gespräch da gar nicht unbedingt irgendwie der Weg sein muss, sondern man das nur aus dem laufenden Kontakt auch anders gestalten kann. Aber ich finde diesen Aspekt mal zu verstehen, was passiert eigentlich, ne, mit dem Vater, der da, also dem Opa, der da irgendwie so reagiert und immer wieder, was steckt da dahinter? Du sagst jetzt, er hat wahrscheinlich Angst, würde ich auch interpretieren, aber wo kommt die her? Und wie können wir das verstehen, dass bei denen eben auch Emotionen am Wirken sind?
Da kann ich nur fantasieren. Ich sagte, was ich fantasiere. Die Fantasie ist, dass er kommt aus einem Elternhaus, in dem er geschlagen wurde, in dem es sehr viel Gewalt gab, und er hat es schon ganz anders gemacht. Und jetzt macht die Tochter das, was er schon ganz anders gemacht hat, nochmal anders. Und das kann er jetzt nicht mehr einordnen.
Zum Beispiel sowas, genau. Das heißt aber, es wäre dann nicht das notwendige oder hilfreiche, notwendig vielleicht nicht, aber hilfreiche Gespräch mal zu sagen, Papa, wie hast du deine Kindheit erlebt?
Kann sein, ja. Ich meine, die Frage ist natürlich immer die, wie können wir überhaupt die, wie kann, ist es überhaupt möglich für ihn ruhig zu werden? Das einmal überhaupt zu merken jetzt, was auch immer in ihm vorgeht, ja, vielleicht weiß sie eh die Klientin, was in ihm vorgeht, welche Ängste er hat, was, also Ängste, oft werden ja, niemand hat ja Angst, ne? Alle, aber Sorgen haben viele Menschen. Also das in Wirklichkeit das Gleiche ist. Ne? Aber
oder Stress.
Stress ist auch Angst. Stress und Sorgen ist beides ja Angst, aber das, über das kann man leichter sprechen. Und dann kommen sozusagen, also dann wird es relativ schnell klar, was sozusagen, wo er hin projiziert und wie er auf diese Idee kommt, ja, was da in der Zukunft für Bilder sind, ja. Da werden wahrscheinlich auch Bilder sein, dass eben dieser, also einerseits sozusagen dieser Enkel, der dann so ein extremer, weiß ich nicht, so ein Narzisst wird, der dann, und das wäre ja auch traurig, wenn er so ein Narzisst wird, aber er hat vielleicht auch keine Idee, wie die überhaupt entstehen, ja, er hat keine Ahnung, ja, und man könnte vielleicht einfach drüber reden, wie geht denn dieses Bild weiter? Wenn er jetzt sozusagen so auf meiner Nase rumtanzt, okay, dann tanzt er mal jetzt von mir aus 10 Jahre lang auf meiner Nase rum, aber wie geht es dann weiter? Dann ist er 15, wie geht deine Geschichte in deinem Kopf dann weiter? Terrorisiert er dann alle? Wird er dann gewalttätig? Wie, was ist dein Bild? Was passiert dann mit diesem Enkel?
Also tatsächlich auch so hingehen und den, ne, sich einmischenden Elternteil, sind ja auch oft Mütter, die dann irgendwie, ne, das ist jetzt nur ein Beispiel, weil es mir gerade begegnet ist, da sozusagen abzuholen, wo stehst du denn eigentlich, was für Sorgen machst du dir denn? So, und damit eine Brücke bauen. Ja.
Aber das Zentrale und die erste Frage ist immer, können wir uns selber regulieren? Sind wir überhaupt selber in der Lage, und damit wirklich einen Kontakt herzustellen?
Und wie kommen wir dahin, dass wir uns selber regulieren können?
Wenn uns mal klar ist, wo wir denn stehen, ist schon mal ein großer Punkt getan. Also, und dann geht es halt viel natürlich über den Körper, unseren Körper wirklich spüren zu können. Und einmal zu sehen, was macht denn mein Körper? Also jetzt, wenn ich in Stress gerate, grundsätzlich, wird meine Atmung flacher, wird mein Herzschlag schneller, ich weiß es ja nicht. Manche Menschen fangen zum Schwitzen an in den Händen, manche kriegen einen Krampf im Bauch, je nachdem, das mal anfangen zu beobachten.
Wo ja, manche greifen, weil wir es schon vorhin gesagt haben, zur Zigarette oder zum Alkohol, automatisch, machen wir jetzt mal ein Bier auf, ja, also.
Ja, und man kann ja sich unterschiedliche jetzt Bücher und sich selber beobachten anfangen. Ich mag zum Beispiel, meine Männer sind vielleicht, um die auch einzuladen, denen gefallen vielleicht Profiler besser. Und da gibt es ja einige, sozusagen, einen Österreicher gibt es, der sehr bekannt ist, der heißt Müller, und der hat die zwei Bücher geschrieben, die sehr coole Titel haben. Die eine heißt Die Bestie im Mensch und die andere Die Bestie in uns oder so. Dann gibt es einen amerikanischen Profiler, ich weiß jetzt nicht, wie der heißt. Der hat das Buch geschrieben, Menschen lesen. Und die beschreiben halt von einer Sicht eines Kriminologen, ja, wie man sozusagen jemanden überfährt, also wie man herausfindet, ob jemand lügt. Und da geht es immer nur um Stress. Und wie man das im Körper bei dem sieht. Wo, an welchen Punkten man das sieht.
Und wenn wir das jetzt also bei uns dann wahrnehmen, okay, da ist Stress, was machen wir dann damit?
Wahrnehmen ist einmal, da freuen wir uns jetzt mal drüber, wenn wir das wahrnehmen. Ja? Und für mich ist, das wird mir jetzt fast ein bisschen zu schnell gehen und zu sagen, okay, ich nehme das mal wahr. Das ist schon ein Innehalten. Das nimmt schon den ganzen, das stoppt die Choreografie. Und dann, und das würde ich mir dann schon überlegen, nicht währenddessen, weil da ist, im Stress kannst du nicht konstruktiv nachdenken, okay, was tue ich denn, wenn ich Stress habe, was bemerke ich, was kann ich tun? Eine Möglichkeit, haben wir auch im Buch dann einige aufgeschrieben, ich kann atmen. Ja, also das mit dem Atmen, das stimmt schon. Ich weiß, es sagen alle und alle haben recht. Atmen, ja, also dass hier wieder Blut fließen kann, dass Blut wieder ins Gehirn kommt, damit wir wieder denken können. Du kannst auch, wenn du merkst, okay, das ist mir jetzt zu viel, du kannst auch aufstehen und sagen, ich gehe jetzt raus und von mir aus Rauchranne, ich weiß nicht, warum wir vom Rauchen reden. und ich gehe raus und ich gehe eine Runde ums Haus und dann komme ich wieder rein. Ja? Und ich, diese Idee, dass ich sage, ich bleibe, ich möchte zugewandt bleiben. Aber es zu bemerken und da auch immer toleranter zu werden dem eigenen Stress gegenüber, also den eigenen Stress immer besser halten zu können und wahrzunehmen und nicht schnell überzukochen und zu bemerken. Also hier damit auch zu experimentieren und zu sagen, okay, jetzt bin ich wütend, es ist, oder ich fühle mich bedroht, es ist nur mein Vater. Muss ich auch dazu sagen, wenn natürlich der Vater tatsächlich mal bedrohlich war, dann funktioniert das in der Form nicht. Ja. Und da möchte ich dann auch noch was dazu sagen zu ekelhafter Elternschaft.
Ja, vielleicht noch wegen der Berufung. An sich, das ist ja auch interessant, weil das auch viele Menschen fragen, aber eigentlich lernen wir als Babys, wie wir uns beruhigen. Und das Erste, was uns beruhigen, ist den Finger in den Mund stecken. Ja? Wir lernen ja an sich sozusagen dieses Selbstberuhigen von Anfang an. Mhm. Und wir haben eigentlich sozusagen entwickeln immer weitere Möglichkeiten, uns selber zu beruhigen. Manche werden uns weggenommen, manchmal wird uns einfach der Schnuller weggenommen oder wir dürfen nicht mehr am Daumen nuckeln. Ist eigentlich sozusagen schon wieder ein Verbot, mich selber zu beruhigen. Aber wir haben sehr viele Techniken und da geht es darum, die auch wieder selber kennenzulernen. Also auch in dem kann man auch viel nachlesen sozusagen drüber. Es geht natürlich viel um einen Vagusnerv. Der Vagusnerv ist hier beim Hals noch berührbar. Das heißt, Männer greifen sich vielleicht früher noch mehr, eher so an die Krawatte. Das ist sozusagen ein automatisches Ding. Frauen spielen manchmal mit dem Schmuck, fangen hier mit dem Schmuck zu spielen an. Okay. Männer, die Bärte haben, machen dann streicheln sich im Bart. Männer machen auch gerne so diesen da hinten im Nacken. Also das sind alles Selbstberuhigungsgesten. Okay. Wir haben eigentlich Selbstberuhigungsgesten. Hände auf, das sieht man jetzt nicht, Hände auf dem, so auf den Oberschenkeln so streichen oder so, hilft auch gegen schweißige Hände, aber ist gleichzeitig auch eine Selbstberuhigungsgeste, weil wir hier drinnen ja auch ganz viele Nervenenden haben auf den Hirnflächen. Also an sich, wir haben Techniken, wie wir uns selber beruhigen. Atem, Berührung, Bewegung. Also von sozusagen vom Grund her. Ne? Also Bewegung finde ich jetzt, früher hat man gesagt, geh Holz hacken. Vielleicht ist heute mehr Laufen.
Ja. Jetzt, man sieht es jetzt nicht, ich habe meine Position verändert. Also wir haben auch, wenn wir sitzen, auch Möglichkeiten, immer unsere Position zu verändern, um zu schauen, okay, passt es noch für mich oder ist es besser so? Also auch hier zu gehen und zu sagen, ich muss ja nicht sitzen, wenn es schon weh tut. Ja, also sich wieder besinnen, dass wir einen Körper haben und dass wir mit dem auch was tun können.
Das heißt, das waren jetzt alles so Hinweise darauf, wie wir feststellen, okay, wir sind eigentlich im Stress, aber so können wir uns beruhigen oder das sind unsere automatischen Beruhigungs-
Genau, und selber mal bewusst
Methoden, die wir selber bei uns anwenden. Wenn wir das bewusster wahrnehmen, können wir diesen Stress besser aushalten und ne, sagen wir mehr von diesem, also ich bin da ja gern bei diesem inneren Kind, das dann irgendwie so ne, irgendwie in Stress gerät, wieder in die Erwachsenenrolle zurückfinden und mal sozusagen aus der Metaebene die Beziehung zum Vater, zur Mutter, zu wem auch immer, der da gerade Stress macht, irgendwie dann aus einer beruhigten Situation draufschauen und mal sagen, okay, wie will ich es eigentlich haben? Ist das so richtig?
Und, genau, und möchte ich, vielleicht sage ich auch, und wenn ich zu dem Schluss komme, wenn ich mich beruhigt habe, dass ich hier nicht sein möchte, weil was auch immer ist, ja, also es gibt eine sehr schöne Geschichte, die wir auch gerne erzählen, von der Byron Katie, also die dann mit, gemeinsam mit ihrer Freundin, also eigentlich erzählt die Freundin diese Geschichte, sie gehen in ein Restaurant und sitzen dann unter einer Klimaanlage, glaube ich, oder unter einem Ventilator und sie findet das total unangenehm, aber sie denkt sich dann, nein, ich bin jetzt mit Byron Katie und ich muss jetzt The Work anwenden. Und die Frage ist ja immer, ist das wahr? Ich fühle mich schlecht, ist das wahr?
Oder es sollte hier kein Ventilator sein.
Oder es sollte, ja genau. Und, und die Byron Katie hat dann gesagt, das ist ein totaler Unsinn. Du brauchst hier nicht sitzen, wenn es dir nicht gefällt. Wir fragen jetzt den Kellner, ob er einen anderen Platz hat für uns.
Das ist lieben, was ist. Ja. Nicht, das heißt lieben, was ist, nicht ertragen, was ist.
Ja. Ja.
Also wenn ich zu dem Schluss komme, wenn ich mich beruhigt habe und irgendwie klar sehen kann, dass da diese Situation für mich eigentlich nicht passt und nicht okay ist und einfach falsch ist, dann kann ich auch gehen.
Ja.
Oder kann auch sagen, das passt mir nicht. Das gefällt mir oder ich möchte das anders.
Sehr gut. Sandra, jetzt hast du gerade schon angedeutet, es gibt auch Eltern, wo einfach wirklich ne, schlimme Dinge passiert sind in der Kindheit, die nicht, ne, also bedrohlich waren, gewalttätig waren oder wirklich, also komplette Liebesverweigerungen, wie auch immer, auch das passiert mir, also begegnet mir in meinen Coachings. Ja. Was ist denn dazu vielleicht noch zu sagen? So?
Ja, also wenn es um ekelhafte Elternschaft geht und die gibt es und wenn die Eltern einfach buchstäblich, also wenn hier nicht mal der Hauch einer Menschlichkeit in denen vorkommt. Und ich sage so, ja, und das hat auch eine Historie, okay. Aber wenn es hier so chancenlos ist und so, wenn man hier so wirklich auf Granit beißt und einfach, man geht vielleicht noch, also man auf die zu, weil es ist einfach, ja, man spricht mit einem Stein, die bleiben so, ja. Dann muss man sich dem nicht aussetzen.
Mhm.
Ja, und ich, also da habe ich großen Respekt und da gibt es auch einige Beispiele. Charlotte Roche zum Beispiel hat den Kontakt zu ihren Eltern abgebrochen und spricht auch sehr offen drüber. Und das finde ich auch ganz wichtig, dass das auch einen Raum haben darf. Ja? Das Wesentliche ist, dass man damit innerlich in einen Frieden gekommen ist. Und ich gehe, also das weiß ich, dass sie diese Friedensarbeit gemacht hat mit sich. Ja? Also das, ich kenne sie nicht, aber das ist, weil sie, ja, das ist das Ziel, ja, dass es da innen drinnen gut ist.
Und wie kann so eine Friedensarbeit aussehen? Also wie kann man, weil ich finde, das ist auch so, ne, natürlich, wenn da so gar nichts zurückkommt, kann das irgendwie die letzte Möglichkeit auch sein, sich selbst zu schützen dann am Ende, ne, bevor man da immer wieder auf was wartet, was niemals kommen wird. Aber wie kann man damit dann wirklich in Frieden kommen, dass es so ist und dass man das vielleicht halt auch tatsächlich nicht sich von dort holen darf, sondern woanders, ne, was auch immer man da braucht, oder eben aus möglichst aus sich selbst. Aber wie sind da so eure Tipps? Wie geht das am besten, da in Frieden zu kommen damit, mit so einer Situation?
Das ist ganz viel Arbeit damit verbunden, mit einem Schmerz, auch mit einem Abschiedsschmerz, mit dem Schmerz, was man nicht bekommen hat, mit dem Schmerz, aber auch, was man stattdessen bekommen hat. Also viel Trauerarbeit, viel sich dem stellen, auch diesen Emotionen, die ich vorher gesagt habe, Wut, Enttäuschung und schon zu diesem Punkt hinzukommen, dass die Wut aufhört. Ja?
Mhm.
Dass man in Ruhe eigentlich kommt.
Mhm. Manchmal auch, das wirklich Traurige ist ja auch, und das ist ja eh bekannt, aber irgendwie ist es trotzdem so schrecklich, ist ja, dass oftmals bei den Opfern die meiste Scham ist. Das ist ja das Komische. Es ist ja auch jetzt da, man würde sich dann denken, ja, warum schämen sie die so sehr, ja?
Mhm.
Aber auch mal sozusagen zu seiner, also das sozusagen als Teil seiner Geschichte anzunehmen, für den ich mich nicht schämen muss.
Mhm.
Und
ja,
das ist ein
wichtiger Punkt.
Missbrauch sehr, sehr schlimm, ja? Also das ist ja sozusagen, wenn das in der Familie vorkommt, ist das natürlich, da weiß eh jeder, dass es so furchtbar ist, ja? Aber trotzdem schämen sich ja sehr oft und auch diese ganzen Anteile, dass man diesen Menschen geliebt hat trotzdem, manchmal sogar sexuell was empfunden hat und so weiter. Ja, für alles Mögliche schämt man sich. Und das zu sich zu nehmen und zu sagen, es gehört auch zu mir, es ist ein Teil von mir, für den ich jetzt nicht besonders dankbar bin, aber er gehört halt zu meiner Geschichte und ich muss mich nicht schämen dafür.
Mhm.
Und das ist ein Teil. Und vielleicht ganz, ganz, ganz am Ende von dem Weg ist vielleicht irgendetwas von zu sagen, okay, aber du hast mich geboren oder du hast mich gezeugt. Da noch sozusagen so irgendein Danke sagen zu können für diesen letzten Teil noch. Das bringt auch manchmal Frieden. Aber der ist erst ganz am Schluss.
Ja.
Um das klarzustellen.
Da fällt mir jetzt noch so das Wort Vergebung dazu ein. Wie
steht
ihr dazu? Wie kann das dann überhaupt
funktionieren?
Eben, und wenn,
ja, ich habe gerade darüber gesprochen, dass es, dass auch dieses Danke ganz am Schluss stelle.
Mhm.
Viele versuchen das ja umzudrehen und versuchen auch Vergebung zuerst zu machen, bevor sie durch diese Wut durchgekommen sind, durch diese Enttäuschung durchgekommen sind,
Scham.
Durch die Scham durchgekommen sind, versuchen sie zu vergeben.
Mhm.
Und das funktioniert gar nicht.
Ja.
Es ist eigentlich meistens eher umgekehrt, habe ich ein bisschen das Gefühl. Es tritt dann, wenn diese Ruhe und dieser Frieden eintritt, und dann ist etwas, wo das nicht mehr so relevant ist.
Mhm.
Wo das dann, wo man diesen ganzen Wahnsinn mehr bei diesem anderen Menschen lassen kann und sagt, okay, das hat. Ja, es hat mich schwer getroffen, aber eigentlich bin ich ein anderer Mensch und dieser andere Mensch da drüben, ja, Ja, eigentlich will ich sozusagen möglichst wenig mit dem zu tun haben und er soll dort drüben bleiben und es, ja, dann ist irgendwie so,
Und ich gehe meinen Weg.
ich gehe meinen Weg und dann ist es vielleicht auch sozusagen, dann ist dieses Verzeihen eher sowas wie, ich lasse den da drüben und schließe ab und dann kann ich auch ein bisschen, ja, ich lasse hinter mir, es ist mehr so dieses Hinter mir lassen und das Verzeihen ist so vielleicht Frieden.
Also ich sehe das ja auch
Innerlich
eher,
Frieden.
also Vergebung, so wie ich es für mich definiere, ist auch nicht unbedingt, ne, man muss mit dem
Nee.
anderen dann gut sein, sondern es ist mehr so ein Loslassen dieses Prozesses und des
Genau.
Grolls und des Zorns und der Scham, finde ich ein ganz, ganz wichtiger
Genau.
Punkt, ne, und das für sich selber loszulassen und zu sagen, okay, ne, ich vergebe dieser Person, ich muss es ja nicht mal mitteilen, aber ne, ich darf wieder zu mir
Ja.
zurück finden und mich auf mich besinnen
Ja.
und in die Zukunft planen und das irgendwie sozusagen sein lassen. Es hat einen Anteil daran, dass ich diejenige dann bin, ne, oder derjenige, der ich geworden bin. Und genau, das ist eigentlich so,
Ja.
finde ich, irgendwie das, was ich immer unter Vergebung verstehe und was ich ganz hilfreich finde.
Ja.
Aber du hast schon recht, würde ich auch denken, dass man auf jeden Fall erstmal hinschauen muss, was ist da eigentlich passiert. Und ich finde es sehr, sehr spannend, dass du diesen Schamanteil gerade rauf geholt hast, weil das, glaube ich, ein sehr, sehr unterschätztes Gefühl ist, was wenig Menschen sich klar machen, wie prägnant das ist und
Ja.
einschneidend auch. Ja. Sehr schön.
Da würde ich gerne einen Abschlusssatz sagen.
Ja, gerne.
Das Gegengift bei Scham ist Stolz.
Oh, schön, ja. Ja, sehr gut. Passt sehr gut dazu. Auch eine schöne Brücke dazu, jetzt zu meinen nächsten und letzten Fragen. Ihr arbeitet ja mit Paaren, aber auch in Einzelcoachings mit Menschen, die solche Themen haben und aufarbeiten möchten. Wie kann man euch denn erreichen? Wie kann man mit euch zusammenarbeiten?
Ja, wir sind medienpräsent, also im Internet findet ihr uns unter wertschätzungszone.at oder imkreis.org. Du wirst es auch verlinken.
Auf jeden Fall.
Und ja,
Ja, wir sind per E-Mail oder per Telefon erreichbar. Also es ist
genau.
jetzt nicht besonders
Es ist
sozusagen,
nicht schwierig, uns
ist
zu
nichts.
finden.
Man kann uns
Genau.
finden
Ja.
und man kann uns sozusagen kontaktieren. Also wir sind auch nicht so, man kann uns durchaus anrufen, wenn man jetzt sagt, oder ein SMS schreiben. Wir sind da sehr unproblematisch.
Super.
Man
Das
findet uns
heißt, wir
auch.
verlinken alle diese Kontaktdaten hier
Ja,
direkt in
genau.
den Shownotes, eure
Ja.
Website und ne, auch die anderen Bücher, in denen ihr noch mitgeschrieben habt oder
Ja,
geschrieben habt.
genau.
Und
Ja.
dann kann man euch einfach kontaktieren. Wunderbar. Meine
Genau.
letzten zwei Fragen, und da müsst ihr jetzt mal überlegen, wer die wie in welcher Reihenfolge beantworten mag, sind immer die gleichen und die dürft ihr jetzt auch beantworten. Die erste lautet: Für welche drei Dinge in deinem Leben bist du denn am dankbarsten?
Oh, das ist, also ich bin sehr, sehr dankbar dafür, dass ich die Sandra getroffen habe. Das ist sicher möglicherweise. Ich bin sehr dankbar für meine Kinder. Ja, und ich bin sehr dankbar, auf der Welt zu sein.
Schön.
Geboren zu sein.
Sandra?
Die gleiche Frage. Ich hätte also beim die ersten zwei hätte ich genauso gesagt. Ich bin so, das ist mir jetzt sofort in den Sinn gekommen. Ich bin sehr dankbar für den Martin und diese Beziehung, die wir haben. Ich bin dankbar für meine Kinder und für meine Eltern. Und ich bin mir selber dankbar
Super,
und
ja.
stolz.
Schön. Sehr gut. Ja, meine Schlussfrage ist immer, vielleicht wollt ihr die gemeinsam gestalten oder wie auch immer, was ist denn so eure wichtigste Botschaft für meine Supermamas da draußen?
Die wichtigste Botschaft, heute möchte ich die Botschaft weitergeben, eigentlich, es ist, wir sind immer in Bewegung und nichts bleibt so, wie es ist. Das ist, manche Frauen oder überhaupt auch Väter, ist egal, Eltern, haben so das Gefühl, das bleibt jetzt so und Hilfe, ich komme, aber einfach auch dieses Gefühl und dieses Gespür zu bekommen. Es ist in Bewegung und es bleibt nicht sozusagen so, wie es ist, und alles wird einmal gut werden auch, ja. Mhm. Also es wird sich auf jeden Fall ändern. Mhm. Wir müssen nicht sozusagen Angst haben, dass alles so ist, bleibt, wie es ist. Mhm. Ja. Meine, die Veränderung macht auch Angst, ist mir schon klar.
Aber kann sich ja in die
muss man viel atmen dann.
Und Sandra, hast du noch was dazu zu fügen?
Ja, ich meine, den Satz, den ich sagen möchte zu der oder demjenigen, der jetzt zuhört, ist, die Antwort ist in dir.
Super. Vielen, vielen Dank für eure Zeit. Ein sehr spannendes Gespräch. Und ja, hoffe, dass wir da viele dran erinnern, dass sie sich enteltern dürfen, mal draußen sich mal mit sich selbst beschaffen und einfach befassen dürfen und die Beziehung zu ihren Eltern mal wirklich einfach aufarbeiten. Vielen Dank dafür für eure Inspiration und ja, bis irgendwann mal wieder. Alles Gute erstmal. Tschüss.
Danke.
Ciao.
Ciao.
So, ich hoffe, dass du dir jetzt noch bewusster darüber geworden bist, wie bewusst du dir deinen eigenen Weg als Mutter oder Vater gestalten darfst und die alten Prägungen, die du mitbekommen hast, wirklich hinter dir und loslassen darfst. Ganz viele Impulse, wie wichtig das ist und wie dir das am besten gelingt, bekommst du auch in meinem Buch, Das Geheimnis bewusster Mütter, das du überall erhalten kannst, wo du deine Bücher kaufst. Und in diesem Buch erzähle ich nochmal, wie wichtig es ist, diese alten Muster und Prägungen zu überwinden, unsere eigenen Gedanken neu auszurichten, unsere alten Glaubenssätze zu hinterfragen, unsere Wertesysteme neu zu definieren und damit das Familienleben zu erschaffen, das du wirklich leben willst. Und jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, vergiss nicht, Familie ist, was du daraus machst. Alles Liebe, bis ganz bald, deine Susanne.